Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
Herzlich willkommen auf dem blauen Sofa von Dreisat ZDF, Deutschlandfunk Kultur und Bertelsmann. Ich freue mich, dass Sie zugucken im Livestream. Wir senden aus der Bertelsmann Residenz in Berlin, nicht in Frankfurt. Die beiden Städte verbindet das Risikogebiet. Und wir sind hier auf dem sicheren Sofa zusammen mit Anna Meyer. Herzlich willkommen.
Hallo.
Journalistin, Redakteurin bei der Zeit und Autorin des Buches Die Elenden. Eine kurze Einleitung zum Buch. Anna Meyer ist aufgewachsen im Ruhrgebiet als Tochter eines Tischlers, der nach der Lehre keinen Job mehr gefunden hat. Ihre Mutter war Punk, Hausbesetzerin, hat auf die Kommode in ihrem Kinderzimmer mit Edding das Rio Reiser Zitat »Wir haben nichts zu verlieren außer unserer Angst« geschrieben. Ihre Mutter hat Philosophie studiert, ihr noch als Kleinkind die Seminararbeiten zum Einschlafen vorgelesen. Als das nächste Kind kam, hat sie das Studium gelassen. Und Anna Meyer hat insgesamt noch 4 Brüder bekommen. In einem Radiofeature, in dem es um ihre Eltern als Nichtwähler ging, hat sie erzählt, dass ihre Mutter immer mal wieder Treppenhäuser geputzt und Winterdienst gemacht habe. Aber es hätte so eine Spirale eingesetzt, die zu der Arbeitslosigkeit geführt hatte. Meine Eltern sind als Gastarbeiter aus Jugoslawien nach Deutschland gekommen, haben in der Fabrik gearbeitet, haben nichts vorgelesen. Vielmehr musste ich die Briefe von der Schule oder irgendwelchen Behörden erklären. Die Eltern haben sich getrennt, Mutter alleinerziehend, Vater zahlte keinen Unterhalt. Meine Mutter hat nie Sozialhilfe beantragt, machte 3 Jobs als Putzfrau, nebenbei noch eine Ausbildung zur Fußpflegerin, hat sich dann von der Putzfrau im selben Unternehmen bis an den Empfang hochgearbeitet. Und kurz vor der Rente hat sie sich ihren Traum erfüllt und eine eigene Wohnung gekauft. Gemeinsam mit Anna Meyers Eltern hat sie aber, dass sie auch in Deutschland noch nie gewählt hat. Aus dieser Biografie wird für mich so ziemlich klar, für mich ist Arbeit alles. Sie wünschten sich in Ihrem Buch, dass Menschen an etwas anderem als Arbeit gemessen würden. Hängt also unsere Einstellung zur Arbeit vielleicht davon ab, wie wir Arbeit vorgelebt bekommen haben?
Auf gar keinen Fall. Ich wünsche mir all die Dinge, die ich in dem Buch fordere, nicht aus irgendeiner Biografie allein heraus, sondern weil ich Sachen gelesen habe, weil ich recherchiert habe, weil ich Dinge verstanden habe. Ich bin ja, würde ich sagen, als Autorin sehr viel mehr als meine Kindheit. Das Buch geht sehr stark darüber hinaus. Ich würde sagen, ganz viel von dem, was Sie jetzt auch erzählt haben über meine Biografie, steht tatsächlich überhaupt nicht im Buch, weil ich es irrelevant finde. Ich glaube, dass wir als Person eigentlich lernen müssen, über unseren Einzelfall hinauszudenken und bereit sein müssen, die Welt zu verstehen über das hinaus, was wir selbst sehen. Und nun hat mir meine Biografie sicherlich ein originäres Verständnis dafür gegeben, was es bedeutet, in Deutschland arbeitslos zu sein, was es bedeutet, arm zu sein und was es auch bedeutet, deshalb ausgegrenzt zu werden. Aber ich würde auf gar keinen Fall sagen, dass der Sohn eines Ingenieurs oder die Tochter eines Gastarbeiters das weniger verstehen kann, wenn er oder sie das Buch liest.
Was ist denn der Wert von Arbeit?
Naja, der Wert von davon, dass jeder in der Gesellschaft seinen Platz findet und seine Talente ausleben kann und kreativ sein kann und glücklich werden kann, ist sicher ganz groß. Das ist die Selbstverwirklichung, die wir uns alle wünschen. Der Wert von Arbeit hingegen, von Lohnarbeit, wird, denke ich, einen Tacken zu hoch gehangen in dem, wie wir normalerweise miteinander leben und reden. In unserer Gesellschaft definiert Arbeit die einzelne Person. Man ist vor allem seine Arbeit. Und wenn Sie jetzt heute Abend irgendwo in der Kneipe stehen und jemand Sie fragt, was machen Sie denn so, dann würden Sie ja nicht Ihre Hobbys nennen, sondern was Sie arbeiten, vermute ich. Und das finde ich ganz fatal, weil dadurch natürlich eine Situation entsteht, wo sich Arbeitnehmer unter Druck setzen lassen. Wenn man seine Arbeit verliert, dann ist man auf einmal nichts mehr, dann ist man niemand mehr. Und deshalb verachten wir ja auch die Arbeitslosen, weil sie wertlos sind, weil sie nichts sind.
Sie sagen, die Gesellschaft braucht das Elend der Elenden, um abzuschrecken eben, damit die Menschen, die Arbeit haben, sagen, oh Gott, ich muss alles tun und mich eben auch in vielleicht niedrige Löhne irgendwie zwingen lassen, damit ich diese Arbeit nicht verliere. Politik geht ja von einem Menschenbild aus. Was glauben Sie, was steckt für ein Menschenbild hinter Hartz IV, also hinter den Reformen, die eben die Arbeitslosigkeit heute regeln?
Ja, das Menschenbild, das die Agenda 2010 quasi verstärkt hat. Ich meine, das war vorher schon da, das Gerede vom Sozialschmarotzer, das Gerede von den Faulen, die man fördern und fordern muss. Und das hat die Agenda 2010 insofern verstärkt, als dass sie es durch die Repressionen gegen Arbeitslose in alle unsere Köpfe gebracht hat. Also es war dann auf einmal, wir haben das alle internalisiert nach den Nullerjahren. Und deshalb sind eben auch solche Erzählungen entstanden wie, man muss es nur schaffen, man muss sich nur anstrengen und dann findet man auch einen Job. Ich glaube, für viele Menschen gilt es trotzdem nicht. Und das sind natürlich alles nur Einzelfälle. Und die Einzelfälle sagen nichts aus, aber die Art und Weise, wie wir mit den Einzelfällen umgehen und wie sie in unserer Gesellschaft leben dürfen, sagt schon sehr viel aus.
Was ist denn sozial gerecht, also Ihrer Meinung nach? Und wie stehen da Gleichheitsgerechtigkeit, Bedarfsgerechtigkeit, Chancengerechtigkeit und Leistungsgerechtigkeit nebeneinander? Weil das spielt ja alles da rein.
Ich finde Gerechtigkeit an sich ein schönes Wort. Aber wenn man anfängt, von Leistungsgerechtigkeit und Chancengerechtigkeit zu sprechen, dann passiert immer eine Sache, nämlich dass diejenigen, die von einer besseren Position starten, sich auch am Ende besser fühlen können. Natürlich hat die Tochter eines Anwalts bessere Voraussetzungen, um ins Leben hineinzugehen, mehr Kontakte, mehr Geld, mehr Sicherheit als die Tochter eines Gastarbeiters. Und die Leistung wird aber daran gemessen, wo man ankommt. Und das heißt, wenn die gleichen zwei Personen von unterschiedlichen Positionen aus das Gleiche werden, dann haben sie das Gleiche geleistet in unserer Gesellschaft. Und so ist es aber ja überhaupt nicht. Sondern manche Menschen müssen sehr, sehr viel mehr leisten und manche Menschen leisten sehr, sehr viel weniger, um an die gleichen Orte zu kommen. Und das Gleiche mit den Chancen. Ja? Nicht alle haben die gleichen Chancen, aber alle werden danach bewertet, ob sie ihre Chancen nutzen. Und in unserer Gesellschaft wird Vermögen und Kapital vor allem über Erbe hergestellt. Und fürs Erben muss ich jetzt erstmal nichts leisten.
Sie sagen in Ihrem Buch aber, dass es eigentlich also leistungsunabhängig gefördert werden soll oder bezahlt werden soll. Sie fordern zum Beispiel einen Hartz-IV-Satz von 764 Euro monatlich. Also Sie sagen, der Steuerfreibetrag, den jeder, der arbeitet, irgendwie hat und darauf keine Steuern zahlt, der soll Hartz-IV-Empfängern, Arbeitslosen, Langzeitarbeitslosen ausgezahlt werden. Und zwar völlig unabhängig davon, ob sie jetzt was leisten oder nicht. Da frage ich mich, wer muss solidarisch sein in einer Gesellschaft und wie stellt man das her? Oder nochmal anders gefragt, wir haben große Imperative wie den kategorischen Imperativ, hier handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Oder wir haben das Böckenförde-Diktum, der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Wenn man aber nicht von einem Arbeitsethos ausgeht, von allen, wie kann dann diese Gesellschaft funktionieren?
Ich glaube, das ist an sich schon die falsche Voraussetzung, um daran zu gehen. Jeder Mensch, der in unserer Gesellschaft lebt, will arbeiten. Es gibt vielleicht...
Woher wissen Sie das?
Es gibt Erhebungen darüber, dass zum Beispiel ganz viele Menschen, die eigentlich Anrecht auf das Nutzen von Sozialsystemen hätten, das nicht tun. Sozialsysteme werden generell eher unternutzt als übernutzt und eher vermieden als betrogen. Und der generelle Wunsch, sich zu verwirklichen in dieser Gesellschaft, der ist da. Und dass wir davon ausgehen, dass die Arbeitslosen alle faule Herumsitzer sind, kommt aus einer medialen Berichterstattung, in der Florida Rolf in den 90er und Nullerjahren groß gemacht wurde. Und die soziale Hängematte und so weiter und so fort. Das sind alles Begriffe, die in der Realität kein Abbild finden. Sondern man hat Menschen über Jahrzehnte hinweg entmachtet. Das sind Menschen, die überhaupt nicht mehr wissen, wenn sie auf die Welt treffen, wie sie sich da verhalten sollen. Und diesen Menschen wirft man nun ihre Ohnmacht vor. Und das ist, wo man ansetzen muss. Jeden Mensch zu ermächtigen, Herr seines eigenen Lebens zu werden. Und das geht nicht, indem man Menschen verelenden lässt. Wenn man jemanden verelenden lässt, dann muss man damit rechnen, dass derjenige elend ist und dass derjenige sich nicht mächtig machen wird aus seiner Ohnmacht heraus.
Jetzt schreiben Sie ja aber von einer realen Exit-Möglichkeit, die Sie, also von der Sie möchten, dass Sie, oder nee, das haben Sie in einem Interview gesagt mit der Berliner Zeitung. Da gab es das Beispiel, eine Pflegekraft, die 40 Stunden die Woche arbeitet und 1.400 Euro verdient. Wie soll die verstehen, dass sie jetzt 764 Euro nur Hartz-IV-Satz, da kommt ja noch die Krankenversicherung dazu, da kommt ja noch das Geld für die Wohnung dazu, für die Heizung, verschiedene Bedarfe sind ja, das wird ja viel mehr als nur dieser Satz. Ne?
Naja, das ist jetzt ein bisschen kurz gefasst. In dem Buch ist ja das Rechenbeispiel, bei einem Mindestlohn von 12 Euro und bei einem deutschlandweit gedeckelten Mietpreis. Das sind natürlich Wunschträume, aber ich glaube, die Gesellschaft wäre dann besser. Und deshalb lässt das, was Sie jetzt gerade sagen, sich nicht vergleichen. Und ich glaube, dass diese Konkurrenz, die man aufmacht zwischen Menschen in Niedriglohnjobs oder Menschen in prekären Arbeitsverhältnissen und Arbeitslosen, ganz, ganz fatal ist, weil es gibt sie nicht.
Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, war eben diese reale Exit-Möglichkeit, die Sie dieser Pflegekraft bieten müssen, weil Sie sagen, die soll gar nicht gezwungen sein, an ihrer Arbeit so schuften zu müssen, wenn sie nämlich irgendwie diese reale Exit-Möglichkeit hätte, nämlich 764 Euro plus alles, was dazugehört, dann müssten die Arbeitgeber um sie werben. Aber was glauben Sie denn, wenn diese reale Exit-Möglichkeit bestünde, und ich habe das mal durchgerechnet, da würde sie dann 1.377 Euro netto bekommen. Was glauben Sie, wie viele Menschen würden dann noch arbeiten gehen?
Ich glaube, alle. Wir hätten nur mehr Arbeitnehmerrechte. Das ist einfach, was passieren würde. Also wenn ich das Druckmittel rausnehme, mit dem man Menschen dazu bringt, in beschissenen Jobs zu arbeiten, dann müssen Arbeitgeber dafür sorgen, dass die Jobs weniger beschissen werden. Und das kann passieren. Wir haben auch immer beim Mindestlohn gesagt, ja mein Gott, dann machen so viele Firmen zu. Es ist alles immer noch gut. Es geht den Leuten besser, die in prekären Jobs arbeiten. Und so ist es immer mit Arbeitnehmerrechten. Alle denken immer, dass wir dadurch die Gesellschaft komplett über den Haufen werfen. Es ist tatsächlich nicht so. Arbeitnehmerrechte sind eine großartige Sache. Und je mehr wir das Arbeitslosengeld erhöhen, desto mehr bekommen wir davon.
Bei den Arbeitnehmern gehe ich mit. Aber über den Rest reden wir in der nächsten Runde nochmal. Vielen Dank, Anna Meyer.
Dankeschön.
Danke.